Ich habe gedacht, wir fangen heute mal mit einem kleinen Sehtest an. Wie beim Augenarzt. So, die Beate darf jetzt hier mal die erste Zeile vorlesen. Sehr gut. So, jetzt brauchen wir vielleicht Klaus, du hast gute Augen und eine Brille auf. Mal die erste Zeile. Ja, reicht schon, genau. Der Dirk, wo bist du? Du darfst mal die Zeile hier vorlesen. Klappt nicht. Okay, dann brauchen wir jemanden, der vielleicht näher dran sitzt. Jürgen, du hast keine Chance. Kein... Gut, und hier unten stehen die Werte. Vielleicht, Salome, du bist jung, lies mal hier das erste Wort. Also ihr merkt, es lohnt sich, da mal näher ranzugehen, unser Leitbild mal zu lesen, sich darüber Gedanken zu machen. Das ist unser Leitbild in diesen 5 Punkten formuliert und hier unten seht ihr unsere Werte. Und wir wollen uns gerade mit unseren Werten beschäftigen. Was sind unsere Gemeindewerte? Wofür stehen wir eigentlich? Und ich möchte heute 2 Werte rausgreifen und ich bin nah dran und habe meine Brille auf, deswegen kann ich euch die mal vorlesen. Der erste Wert ist liebend. Wir wollen liebend sein. Und wir haben das definiert. Da steht jetzt, wir achten und wertschätzen einander und gehen aufrichtig miteinander um. Das ist der erste Punkt. Also, ich sag's nochmal, wir achten und wertschätzen einander und gehen aufrichtig miteinander um. Jetzt können wir da viele Bibelstellen nennen. Einer achte den anderen höher als sich selbst, Philipperbrief, und noch ganz viele andere. Einer trage des anderen Last. Wir achten und wertschätzen einander. Das heißt, wenn wir uns in die Augen schauen, dann achten wir den anderen. Auch wenn der vielleicht anders denkt, auch wenn ich mit seiner Lebensbiografie an irgendeinem Punkt unzufrieden bin, trotzdem habe ich Achtung und Wertschätzung vor diesem Menschen, den Gott so geschaffen hat. Wir gehen aufrichtig miteinander um und dann heißt es, wir sind verlässlich füreinander da. Das bedeutet für mich, dass wir verlässlich irgendwie in kleinen Gruppen zusammen sind, in Arbeitsteams, wo wir uns auch fragen, wie geht's dir, wo wir füreinander beten, oder auch in Kleingruppen, in Hauskreisen. Anders können wir das nicht leben, dass wir verlässlich füreinander da sind. Das ist so ein Punkt, den wir nächstes Jahr als Gemeinde angehen wollen. Wir wollen mal unser Kleingruppen-Hauskreissystem anversorgt ist, aber keiner ewig da eine neue Struktur reinbringen. Sodass jeder irgendwo versorgt ist, aber keiner ewig auf eine Kleingruppe oder so festgenagelt ist. Verschiedene Formen von Miteinander. Es müssen ja auch nicht nur Kleingruppen sein, Hauskreise, sondern auch Zweierschaften. Miteinander unterwegs sein. Jeder hat da andere Bedürfnisse, aber dieses, wir sind verlässlich. Für wen in der Gemeinde bin ich verlässlich da? Für wen bin ich ein Ansprechpartner? Wer kann mich anrufen, wenn er Not hat? Wen kann ich anrufen? Wer betet für mich in meinen Krisenzeiten und Situationen? Und dann heißt es, Moment, wir halten Spannungen aus. Das ist ein Punkt, den haben wir miteinander formuliert an diesem Workshop-Tag und ich finde den traumhaft. Wir halten Spannungen aus. Es gibt Spannungen im Leben, es gibt Spannungen in ethischen Fragen, es gibt Spannungen, die man auszuhalten hat, die können wir nicht auflösen, die sind da. Wenn wir in unsere Welt gucken, sehen wir das auch, da sind Spannungen da, die würden wir gerne wegmachen. Da sind Entwicklungen da, die machen uns Angst und wir müssen sie aushalten. Und auch in der christlichen Gemeinschaft müssen wir miteinander ganz schön viel aushalten. Ich glaube, da sind wir auch ein bisschen erprobt schon als Stadtmission, aber manches schon miteinander. Ausgehalten. Ja, das ist ja mal der erste Punkt. Der zweite Punkt heißt leidenschaftlich, den werde ich nachher vorlesen. Also liebend und leidenschaftlich. Und ich bin hier am Sportplatz auf und ab getigert am Donnerstag und habe überlegt, was predige ich? Und ich hatte so verschiedene Bibelstellen im Kopf und habe gedacht, so schwierig, irgendwie liebend. Was sage ich zu lieben? Das ist doch alles schon mal gesagt worden. Wir hatten jetzt erst eine Predigtreihe über den ersten Johannesbrief, da ging es genau um das Thema. Nämlich, du kannst nicht sagen, dass du Gott liebst, aber deinen Bruder oder deine Schwester in der Gemeinde kannst du nicht so gern ausstehen oder denkst schlecht über ihn. Das passt nicht zusammen. Ja, das ist für Johannes ganz klar. Und alles schon mal, ich habe alles schon mal erwähnt zu dem Thema so. Wir wissen das auch alle. Das Problem ist ein Stück weit, wie leben wir das? Oder auch die Frage, was hält uns davon ab, liebend zu sein? Gibt es vielleicht verschiedene Punkte, die uns davon abhalten? Bei mir ist es, dass ich beschäftigt bin. Es ist immer so viel zu tun, so viele Themen, die irgendwie im Kopf rumschwirren, dass da gar kein Platz ist für Liebe. Oder ich habe Sorgen. Ich habe echt Sorgen und Nöte. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Oder ich sorge mich um meine Kinder. Ja, das bremst mich, blockiert mich. Kann ich gar nicht so auf die anderen schauen. Oder ich bin müde. Ich bin müde vielleicht auch von dem, was alles von mir erwartet wird, was alles, so jetzt geht's ja auf den Sommer zu und meine Frau erzählt es immer in der Schule, die Lehrer sind alle durch und die Schüler auch und so und keiner hat mehr Bock, alle sind müde und schlechte Stimmung, wo du hinschaust und Leute regen sich über Kleinigkeiten auf. So. Vielleicht geht's ja auch gerade so, dass du sagst, es ist kurz vorm Sommer so und ich bin einfach müde, ich habe jetzt mal keinen Bock mehr. Was uns auch abhalten kann davon, liebend zu sein, ist, dass wir vorurteilend denken über andere. Dass wir so unsere Sachen im Kopf haben und eigentlich schon den anderen in irgendeine Schublade reingekastelt haben. Das hält uns von ab, liebend zu sein. Und als ich da auf und ab getigert bin und habe gefragt, was soll ich predigen, habe ich eine gute, also eigentlich die beste Idee ever hatte ich. Ich habe gedacht, Jesus, du musst predigen. Ich kann es nicht. Du musst predigen, weil du hast Ahnung von liebend. Du kannst so viele Geschichten erzählen, so viel kann ich gar nicht erzählen, wie du geliebt hast, wie du Menschen begegnet bist. Du könntest uns begeistern mit deinen Erlebnissen, wo du Menschen in die Augen geschaut hast und hast sie geliebt. Und wir wären alle hin und weg. Jesus könnte uns auch knallhart auf den Kopf zusagen, warum wir nicht liebend sind und wie wir liebender werden können. Der kann das. Der hat Ahnung davon. Er sagt, Jesus, du kannst doch aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit, kannst du so viel schöpfen und die beste Predigt ever halten. Und als ich da so weiter hin und her getigert bin mit meiner tollen Idee, mit meinem Gebet, Jesus, mach du, kam mir so dieses, Jesus sagt, ich helf dir. Okay, dann hilf mir. Und dann ist mir was bewusst geworden, als ich diese Werte nochmal durchgelesen habe, von vorne bis, also von hier oben bis hier unten, habe ich gemerkt, hey, eine Sache zieht sich durch all unsere Werte durch wie ein roter Faden. Eine Sache steckt da drin. Und es steckt gleich im ersten Punkt, verwurzelt in Jesus Christus, da heißt, die Bibel lädt uns ein, Jesus zu folgen. Nachfolge. Jeder einzelne dieser Werte kann nur funktionieren, wenn mein Herz bereit ist zu sagen, Jesus, ich will dir nach. So wie du warst, will ich auch sein. Wo du hingegangen bist, da will ich auch hingehen. Es geht nur in diesem Gebet, Jesus, ich will dein Nachfolger sein. Und ich habe in der Bibel geguckt und da gibt es einen Text, der steht in Markus 1 und es ist der Nachfolgetext für mich schlechthin, die Berufung der ersten Jünger. Als er aber am Galiläischen Meer, also Jesus, entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und gingen fort ihm nach. Nachfolge. Ich habe mich erinnert an eine Begebenheit aus meiner Kindheit. Ich war vielleicht 4, 5 Jahre. Mein Papa hat in der Postgebäude gearbeitet und nebendran war ein Spielplatz, gleich am Bleichweiher. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, hat er gedacht, er könnte mich da mal kurz spielen lassen, während er noch irgendwas zu erledigen hat. Irgendwie ist vielleicht eine halbe Stunde. Und dann war ich auf dem Spielplatz. Und sie haben sich gedacht, dem kleinen Jochen kann ja nichts passieren. Weglaufen kann er nicht. Ja, hahaha. Ha, ha. Sie haben nicht bedacht, dass da ein Mädchen war, bisschen älter als ich, und wir haben zusammen dann irgendwie gespielt auf dem Spielplatz und irgendwann meint sie, komm mit, ich zeig dir was. Und dann sind wir gemeinsam in die Stadt reingelaufen, so die, keine Fußgängerzone, aber die Einkaufsmeile, und irgendwie sind wir in Aldi reingegangen, wahrscheinlich hat sie irgendeine Süßigkeit gekauft, und danach musste sie auf einmal dringend weg und hat mich, kleiner Junge, vor dem Aldi stehen gelassen. Da stand ich jetzt alleine und verlassen. Und mir sind die Tränen runtergelaufen, das weiß ich noch. Ich habe echt geweint, weil ich wusste, ich bin nicht weit weg von diesem Spielplatz. Es war auch wirklich nur ums Eck rum. Aber ich wusste nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich habe vertraut, diesem Mädchen. Genau das ist Nachfolge. Ich habe damals Nachfolge praktiziert. Ich habe diesen Menschen vertraut. Ich habe auf diesen Menschen gehört. Sie hat gesagt, komm mit. Ich habe noch nicht mal gefragt, wohin. Okay, ich bin dabei. Klingt spannend. Und der dritte Punkt, ich habe es aufgeschrieben. Ich habe meine Pläne aufgegeben, nämlich zu warten auf meine Eltern. Und bin einfach mitgegangen. Das ist Nachfolge. Das ist genau das Gleiche, was die Jünger damals auch gemacht haben. Die waren ein bisschen älter. Die waren orientierter wahrscheinlich als ich. Und trotzdem ist das, was sie gemacht haben, der absolute Wahnsinn. Sie haben alles aufgegeben und sind diesen Menschen mitgegangen. Klar, sie kannten Jesus. Sie wussten schon, Jesus kann Netze füllen. Das haben sie erlebt. Also wenn ich mein Netz rauswerfe und Jesus sagt, auf die Seite des Bootes und danach ist das Netz rappelvoll. Jesus kann das. Er hat Macht, er hat Vollmacht. Sie haben auch schon Zeit mit Jesus verbracht. Das lesen wir bei Johannes, als Jesus sagt, ja, kommt halt mit, schaut euch mal an, wie ich so lebe. Sie haben sich schon ein Bild von Jesus gemacht. Und trotzdem, dieses einfach mitzugehen. Bei Jesus war noch eine Sache, die muss man wissen, ganz speziell. Normalerweise war das so, dass Menschen sich gedacht haben, ich möchte mal religiös irgendwie was erleben, ich möchte mich weiterbilden, ich möchte meinen jüdischen Glauben erleben. Und dann haben sie sich einen Rabbiner gesucht. Und dann sind sie zu dem Rabbiner und sind vielleicht, stellen wir es so vor, auf die Knie gefallen, haben gebettelt, darf ich mit dir mitkommen? Ich mag gern dein Schüler sein. Und der Rabbiner hat sich dann überlegt, wie viel habe ich denn? Hat vielleicht gezählt, ja, 15, einer wird schon noch mitgehen. Schlafplätze hätte ich noch für einen. Und dann durfte der mitkommen. Oder auch nicht. Bei Jesus war das genau andersrum. Jesus ist einfach rumgelaufen und an diesem See, an diesem galiläischen See vorbei und er hat Fischer gesehen. Na gut, er kannte die schon, er wusste schon, wie die heißen. Und dann ist er da einfach hin und hat gesagt, du und du folgt mir nach. Ist bei Jesus immer das Prinzip, nicht ihr habt mich erwählt, steht es im Johannes 15, sondern ich habe euch erwählt. Das ist immer das Prinzip Jesu. Nicht wir erwählen ihn, er erwählt uns. Und die Jünger haben das erlebt, dass Jesus hingeht und sagt, folge mir nach. Und dann haben die alles aufgegeben. Das Faszinierende ist, dass sie gar nicht gefragt haben, wohin. So wie ich damals. Es hätte mir auch nichts gebracht, wenn sie mir gesagt hätte, wohin sie läuft. Aber sie haben nicht gefragt, wohin. Jesus, was ist der nächste Schritt? Was sind die Stationen? Wo führst du uns hin? Sie wussten, Jesus ist Rabbiner. Und scheinbar wussten sie eine Sache, dass Jesus sie richtig führt. Dass er nicht nur sie irgendwie an einen anderen Ort bringt, sondern dass er ihr Herz führt. Dass er sie verändern wird. Dass er ihnen die Augen öffnen wird. Dass er ihnen Aufgaben geben wird, die sie auch bewerkstelligen können. Und dass er sie dahin führt, wo sie hinwollen. Nämlich zum Herz des Vaters. Wie genau gewusst. Jesus ist ein Weisheitslehrer, der genau weiß, wohin. Ich meine, alle Rabbiner hatten Ahnung von den Schriften und haben die gelesen und man hat diskutiert und debattiert. Die hatten auch viel Weisheit. Aber Jesus wusste das Ziel, wo er uns hinbringen wird. Er ist der gute Hirte, der den Weg bis zum Ende kennt und den Weg bis zum Ende gegangen ist. Und die beiden Brüderpaare, die machen das, sie gehen einfach mit. Jesus gibt ihnen zwei Anweisungen, ist hier ganz wichtig, zwei Anweisungen. Er sagt zu ihnen, kommt her zu mir. Das ist das Erste, damit fängt Nachfolge immer an, dass Jesus sagt, komm zu mir. Komm in meine Nähe, lern mich kennen. Das ist das, wo Jesus uns immer wieder einlädt, auch in unserem Alltag. Dieses kommt her, kommt zu mir, lerne von mir. Lies die Bibel und sei mit dem Herzen bei mir. Bete auf dem Fahrrad oder wo immer in der Natur oder da, wo du gerne betest, auf dem Sofa und sei bei mir, suche meine Nähe. Komm her zu mir. Wir brauchen in unserem Leben Formen und Disziplinen, die wir lernen und haben, um Jesus nahe zu kommen. Kommt her, immer wieder die Aufforderung. Und das Zweite ist, hinter mich. Das ist eine ganz kurze Aufforderung. Komm her, hinter mich. Das sagt Jesus. Also eigentlich sagt er gar nicht, folge mir nach, sondern komm her und hinter mich. Das Zweite ist hinter mich. Stellt euch hinten an. Lauft mir hinterher. Guckt mal, wo mein Rücken sich hinbewegt. Und da geht ihr einfach mit. Hinter mich. Folgt mir. Da, wo ich hingehe, da geht auch hin. Und dann ließen sie ihren Vater Zebedäus zurück samt den Tagelöhnern, gingen weg ihm hinterher. Das Schöne ist, dass die Jünger an Jesus entdeckt haben, dass er so übervoll ist mit Liebe. Jesus war ein Mensch, der sein Liebeseimerle, ich habe mal ein Eimerle mitgebracht, täglich neu gefüllt hat mit der Liebe des Vaters. Das war das, was Jesus ausgemacht hat. Deswegen kann man denken, er war manchmal so verträumt, macht einfach irgendwas, lebt so in den Tag rein, schaut mal, wer ihm begegnet, was so passiert. Aber was Jesus eigentlich gemacht hat, ist, sein Liebeseimerle mit Liebe zu füllen und dann zu gucken, wo der Vater ihn hinschickt, für was er berufen ist und beauftragt ist. Das macht Jesus besonders. Und deswegen sagt Jesus auch, folge mir nach. Und jetzt sind wir bei diesem Wert, den wir leben wollen. Wir können das gar nicht leben aus unserem eigenen Antrieb, dass wir sagen, ich bin jetzt heute mal liebend. Heute bin ich mal liebend. Das Einzige, was wir schaffen, ist vielleicht freundlich zu sein. Wir können heute ein freundlicher Mensch sein. Ob wir wirklich im Herzen tief drin jemand anders lieben oder ihn mit liebenden Augen anschauen oder ob es einfach nur aufgesetzte Freundlichkeit ist. Jesus hat den Menschen die Liebe Jesu, Liebe Gottes, des Vaters vermittelt, weil sein Liebeseimerle irgendwie voll war. Das war das Besondere. Wenn wir liebende Menschen sein wollen, wenn wir diesen Wert leben wollen, dann brauchen wir das, in die Nachfolge zu kommen, immer wieder zu Jesus hinzugehen und auch zu beten, Herr, was hast du heute mit mir vor? Was ist dran? Für was beauftragst du mich? Das muss gar nichts Großes sein, großer Auftrag jetzt. Oh, jetzt muss ich hier zu dem laufen und muss dem verkündigen. Keine Ahnung. Sondern es kann was ganz Kleines sein. Aber ich bin liebend. Ich folge Jesus nach. Ich tue das, was er auch tun würde. Vielleicht im Kleinen. Ich mache das, was Jesus vielleicht ein bisschen größer machen würde. Aber ich tue es auch. Ich bin auch liebend, weil mein Liebeseimerle gefüllt ist. Ich glaube, wenn wir zu Jesus kommen mit unserem Liebeseimerle, dann ist da oft schon ganz viel drin. Da ist unsere beschäftigt. Wir sind oft zu beschäftigt. Da ist alles da drin. Da sind Sorgen drin. Alles da drin, ja, was mich alles beschäftigt und umtreibt. Und ich habe gar keinen Platz für andere Sachen. Oder da ist meine Vorurteile, die ich habe gegenüber Menschen. Da ist alles Mögliche schon drin, was mich davon abhält, ein liebender, offener Mensch zu sein, anderen mit Liebe zu begegnen. Ich glaube, wir brauchen das, dass wir zu Jesus kommen und sagen, hier ist mein Liebeseimerle, ich komme jetzt. Und ich möchte es gern rausholen mal, alles, was da drin ist. Füll du mein Eimerle neu, mein Liebeseimerle. Das ist ein schönes Bild, finde ich. Und dann gehe ich dir hinterher. Was hast du mit mir vor? Was willst du von mir? Und wenn ich gefüllt bin mit der Liebe des Vaters, ich glaube, dann bin ich Nachfolger. Dann kann ich was erleben, im besten Sinne des Wortes. Das haben die Jünger erlebt. Die Jünger haben das erlebt, je länger sie mit Jesus unterwegs waren. Das geht uns auch so. Wir Christen, je länger wir mit Jesus unterwegs sind, desto mehr heißt Nachfolge, dass Jesus an mein Eingemachtes will, nämlich an meinen Charakter, will mich verändern. Und das heißt auch Nachfolge, zu sagen, Jesus, du darfst mich verändern, du darfst mich neu machen, du darfst da was umgestalten in mir. Ich will dir nachfolgen. Du darfst mir auch mal auf die Finger klopfen, wenn es sein muss. Und du darfst mich ermutigen, wenn ich was gut mache. Liebend. Genauso leidenschaftlich schaffen wir auch nur, leidenschaftlich zu sein, wenn wir Jesus nachfolgen. Da heißt es jetzt, wir setzen unsere Gaben ein, wir helfen anderen ihre Gaben zu entdecken. Ups. Und wir übernehmen Verantwortung. Auch das schaffen wir nur, wenn wir Nachfolger sind. Jesus war ein leidenschaftlicher Mensch, weil er voller Liebe war und leidenschaftlich war für die Menschen. Wenn ich leidenschaftlich sein will, brauche ich zwei Sachen. Das eine ist ein Ziel, irgendwie etwas, was mir wichtig ist, wofür ich kämpfen will, wofür ich mich einsetze. Wenn mir zum Beispiel wichtig ist, dass Menschen, die hierher kommen aus der Ukraine oder aus anderen Ländern, Migranten, Flüchtlinge, sich hier integrieren und das mir ein Herzensanliegen ist, dann werde ich mich dafür einsetzen. Dann werde ich leidenschaftlich anfangen, dafür zu kämpfen. Und das Zweite, was ich brauche für eine Leidenschaft, für ein leidenschaftliches Leben, ist die Bereitschaft zu leiden. Das wird mich was kosten, wenn ich mich dafür einsetze. Ich kann nicht leidenschaftlich für eine Sache sein, wo ich sage, das mache ich gern, das macht immer nur Spaß. Das ist reiner, purer Spaß, macht mir halt immer Bock. Sondern leidenschaftlich zu sein heißt, ich nehme auch mal was auf mich. Es wird mich was kosten. Jesus hatte eine Leidenschaft für die Menschen, für das Volk, für die Juden. Eine Leidenschaft für alle Menschen. Das hat ihm ganz schön viel gekostet. Unterm Strich das Leben. Und es ist die Frage, die wir uns immer wieder stellen dürfen. Jesus, was war dir eigentlich wichtig? Jesus sucht Nachfolger, die das gleiche Herz haben wie er. Wir haben jetzt erst bei uns im Fußballverein letzten Freitag verkündet bekommen, es gibt einen neuen Trainer, der alte Trainer steigt auf, also der macht einen anderen Job und der Nachfolger wurde dann gesucht und man hat wirklich jemanden gesucht, das glaube ich auch bei der Eintracht, die suchen immer die besten Leute, der genauso wie der Vorgänger auch voll das Herz hat für Fußball, der sich da mega reinhängt, der die Jungs lieb hat und gern hat und Mädels und versucht die zu pushen und weiterzubringen. Und der auch den Stil des Trainings genauso weiterführt. Und ich glaube, Jesus sucht genauso Leute, die das Herz haben wie er, dem oder der die gleichen Sachen wichtig sind, die genauso für die gleichen Sachen streiten und kämpfen wie er. Echte Nachfolger halt. Und dafür beruft er mich. Er beruft mich, Nachfolger leidenschaftlich ihm hinterherzugehen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir als Christen vielleicht wieder neu entdecken dürfen. Weil wir sagen immer, wir glauben an Jesus Christus. Und das ist so was Schönes, Statisches. Da kann man dann sagen, ich habe einen Glauben und ich glaube, dass Jesus vom Vater kommt und der Sohn ist und dass er und so weiter. Da kann ich mein dogmatisches Zeug abspulen. Ja, ich glaube an Jesus. Ich bin Christ. Aber wenn es heißt, ich bin Nachfolger, dann komme ich in die Bewegung. Dann bin ich aufgefordert, dass in mir sich was verändert. Dass ich bete und frage Jesus, wohin? Ich will dir nach. Ich will erleben, dass du in meinem Leben da bist. Ist Erfahrungen mit Jesus machen nur Nachfolger. Wenn ich nur glaube, Anführungszeichen, dann werde ich Jesus nicht erleben. Deswegen haben wir hier einen Wert. Als Gemeinde auf dem Weg sind wir flexibel und offen für Veränderung. Stadtmission heißt für uns, auf Menschen zugehen, ihnen zuhören und sie mit Gott bekannt machen. Für uns heißt Stadtmission in Bewegung sein, Nachfolge. Und dann werden wir liebend und leidenschaftlich. Stellt euch eine Gemeinde vor, ganz kurz, eine Gemeinde vor, wo die Menschen, die zusammenkommen, leidenschaftlich sind. Die brennen und sich gegenseitig anstecken. Das ist meine Leidenschaft. Und dafür bin ich auch bereit zu leiden. Dass wir leidenschaftlich sind. Soweit. Amen.